Liebe Gemeinde, ist Jesus wirklich auferstanden? Großer Festvortrag in der Theologischen Fakultät der Universität von Chicago. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Einmal im Jahr veranstaltet die Universität für die Studenten und Freunde der Universität eine Gastvorlesung. Unter den mehr als 1000 Zuhörern in jenem Jahr auch ein älter gewordener Prediger aus dem Raum Chicago. Der international bekannte Redner ist Professor Paul Tillich, ein Theologe, ein berühmter. Tillich spricht 2 Stunden über das Thema Auferstehung und vertritt mit viel Aufwand die Behauptung, die Auferstehung Jesu habe niemals wirklich als Ereignis stattgefunden. Man dürfe die Berichte also nicht als Erzählung und Darstellung realer Geschehnisse verstehen. Nach dem Vortrag 30 Sekunden Stille. Dann erhebt sich der ältere Prediger mit schlohweißem Haar, dunkler Hautfarbe. Die anderen Zuschauer und Zuhörer blicken erstaunt auf. Der Prediger greift in seine Picknicktasche und holt einen Apfel heraus. Er beißt einmal kräftig hinein und fragt dann: Herr Professor Tillich, ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Ich habe nicht so viele Bücher wie Sie gelesen. Noch ein Biss vom Apfel. Ich kann das Griechische nicht so flüssig übersetzen wie Sie. Wieder hineingebissen. Ich kenne mich auch in der philosophischen Diskussion des 20. Jahrhunderts, was Heidegger und Niebuhr betrifft, nicht so souverän aus wie Sie. Und so isst er, bis der ganze Apfel aufgegessen ist. Alles, was ich von Ihnen wissen möchte, Professor Tillich, ist Folgendes. War dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, bitter oder süß? Tillich stockt einen Moment und dann antwortet er sehr korrekt: Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Und daraufhin der weißhaarige alte Prediger mit ruhiger, aber fast trauriger Stimme: Und genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Es wird berichtet, dass zunächst eine lähmende Stille geherrscht haben soll und dann lauter Beifall aufbrauste. Und Tillich soll nur noch ein kurzes Dankeschön gemurmelt haben und dann den Hörsaal eiligst verlassen haben. Genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Das heißt, Sie kennen meinen Jesus nicht, denn würden Sie ihn kennen, würden Sie niemals behaupten, er sei nicht auferstanden. Dieser alte Prediger liebte Jesus und es war ihm ein Herzensanliegen, sich in dieser kritischen Situation zu dem auferstandenen Jesus Christus zu bekennen. Das war in jenem Umfeld, 1000 Leute in einem Hörsaal, enorm mutig. Es war für viele andere Zuhörer auch eine Erleichterung, was man ja an dem Beifall merken konnte. Und es war auch ein gutes Vorbild für die anderen Christen, dass wir den Mund aufmachen müssen, wenn die Auferstehung Jesu bestritten wird. Aber wenn jemand skeptisch war, dann konnte er dem alten Pastor auch eine Gegenfrage stellen. Das, was du jetzt sagst, hätte er fragen können, war ja eine rein persönliche Behauptung, von der du subjektiv überzeugt bist. Aber woher kann ich wissen, dass dieser Jesus wirklich lebt und du dir das nicht nur einbildest? Ist dein Jesus, wenn du sagst, sie haben meinen Jesus nicht gekostet, ist dein Jesus auch der Jesus? Die Zeugnisse über die Auferstehung, die wir in der Bibel finden, sind meist von anderer Art als das Statement des Pastors in Chicago. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir den Bericht des Matthäus weiterlesen, der uns ja in diesen Wochen begleitet und auch nächste und übernächste Woche noch begleiten wird. Aus dem engsten Umfeld von Jesus stammen diese Berichte. Matthäus war einer der Jünger, die ständig bei ihm gewesen sind. Und in diesen Berichten finden wir weniger innere Empfindungen, sondern vielmehr äußere Abläufe, die dort geschildert werden. Die neutestamentlichen Berichte über den Ostertag beginnen nicht mit Glauben, sondern mit Unglauben, von dem sie berichten. Und das, obwohl schon die Kreuzigung, wir haben das vorgestern ja miteinander gesehen, außergewöhnlich genug verlaufen war. Schon der Karfreitag war ja begleitet gewesen von Naturwundern, von diesem Erdbeben, gerade zu jener Zeit, von der tiefen Finsternis, die sich über das ganze Land legte für 3 Stunden, vom Zerreißen des Vorhangs, sodass sogar der römische Centurio dann am Ende bekannt hatte, dieser war Gottes Sohn. Aber er sagte, er war Gottes Sohn. Der Tod ist einfach zu endgültig. Und jetzt wollen wir heute Morgen nun weiterlesen, genau an dieser Stelle. In Vers 54 ist das Zeugnis des Centurio berichtet. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und dann schwenkt der Bericht wieder zu den Frauen, Vers 55. Und da beginnt unser Predigttext heute Morgen. Es waren aber dort viele Frauen, Matthäus 27, Vers 55, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Und unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Also diese Frauen haben einen gewissen Abstand vom Kreuz, aber sie sind da, sie bleiben dran. Sie halten aus, sie weichen nicht. Das ist ihre letzte Loyalität. Zwischendurch hatten sie auch näher am Kreuz gestanden. Das wissen wir nämlich von Johannes 19, 25. Da heißt es, Johannes 19, 25, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, also das ist die Mutter Maria, und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Und dann redet Jesus ja auch noch mit seiner Mutter und sagt, dass Johannes der Täufer, dass Johannes der Jünger für sie sorgen werde. Und sagt dem Johannes, dem Jünger, er solle für die Mutter Maria sorgen. Und jetzt stehen sie schon weiter entfernt, aber sie bleiben da. Und stellvertretend für die Frauen werden eben auch hier in Vers 56 genannt Maria Magdalena. Dann Maria, die Mutter des Jakobus und Joses. Das ist auch Maria, die Frau des Klopas. Und dann die Mutter der Zebedäus-Söhne, Jakobus und Johannes. Das war eine Frau mit Namen Salome wahrscheinlich. Also das sind die Frauen, die da stehen. Sie halten die Stellung am Ort der Hinrichtung. Jetzt bleibt noch die Frage der Grabstätte zu klären. Dafür sorgen zwei angesehene Männer, die in diesem Augenblick sehr viel Mut beweisen. Wenn Sie Matthäus an dieser Stelle, Matthäus 27, weiterlesen, werden Sie das finden, dass da von Josef von Arimathea geredet ist. Als es ein Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Und wir wissen, dass Josef von Arimathea Hilfe bekommen hat bei dieser Aktion von Nikodemus, das war der, mit dem Jesus dieses Nachtgespräch geführt hat. Über Nikodemus lesen wir. Also Sie sehen, es ist hochinteressant, wie uns die neutestamentlichen Schriften alle Informationen zusammenfügen, wie ein Puzzle. Es kam aber auch Nikodemus, Johannes 19, Vers 39, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit etwa 100 Pfund. Das war die Salbe, die man brauchte für die letzte Einbalsamierung, mit der man dem Verstorbenen die letzte Ehre erwies. Und damit ist jetzt alles getan. Inzwischen ist ohnehin Freitagabend, das bedeutet, der Sabbat bricht an. Aber Maria Magdalena und Maria, die Frau des Klopas, können sich noch nicht trennen von der Grabstätte. Es ist wirklich hochinteressant, all diese Details zur Kenntnis zu nehmen. In Matthäus 27, Vers 61 heißt es, es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Also gerade ist dieser Riesenstein davor gerollt worden und die beiden Frauen sitzen immer noch da und können sich nicht trennen offensichtlich. Und in diesen Minuten entsteht wahrscheinlich der Plan für das, was wir jetzt lesen werden. Die Jünger und der Freundeskreis sind in diesen Stunden führungslos. Niemand weiß, wie es weitergehen kann. Einige sind wohl beieinander geblieben und haben sich an zwei verschiedenen Standorten gesammelt. Die einen in Bethanien, circa 2,5 Kilometer östlich von Jerusalem, das ist das heutige Al-Saria. Und einige wohl in einem Privathaus in Jerusalem. Und dann kommt dieser Samstag. Es muss ein schrecklicher Samstag gewesen sein, ein stiller Samstag, der dem Chaos des Karfreitags folgte. Und so ist es noch heute, wenn der Tod zuschlägt. Es ist immer schrecklich. Der Tod richtet immer Zerstörung an und immer Verheerung und immer Hoffnungslosigkeit. Und wir Menschen versuchen uns das dann schön zu reden und klein zu reden. Und manche bezeichnen den Tod als den Bruder des Schlafes oder den Freund Hein. Aber was hilft das? Matthäus schreibt hier ohne Illusionen und ohne jegliche Lyrik. Und irgendwann geht dann dieser elende Samstag auch zu Ende. Und wieder knüpft der Bericht bei den beiden Marias an, bei den beiden Marien. Also es ist nicht Maria die Mutter, sondern Maria Magdalena und Maria die Frau des Klopas. In Vers 56 von Matthäus 27 stehen sie noch am Kreuz. In Vers 61 sitzen sie dem Grab gegenüber. Und dann zum Beginn von Matthäus 28 machen sie sich auf den Weg zum Friedhof. Sie brechen auf in aller Frühe mit dem heraufdämmernden Morgen. Von Lukas 24 erfahren wir, dass sie Jesus salben wollen. Die letzte Ehre erweisen, ein würdiges Begräbnis, noch einmal etwas für unseren Herrn tun können, noch einmal, ein letztes Mal. Und dann können wir mitverfolgen, was da geschieht. Matthäus 28, ab Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, also die Frau des Klopas, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang weg und setzte sich da drauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Herr Jesus, danke, dass du, der Lebendige, durch diese Worte auch zu uns sprechen willst. Bitte segne uns. Amen. Die Frauenquote am Ostermorgen. Sie wissen jetzt, wie ich zu diesem Titel gekommen bin. Es wuselt gerade so von Frauen in diesen Morgenstunden am Grab. Die beiden Marien sind am Grab nicht allein. Weitere Frauen kommen dazu. Wir lesen von Salome, von einer Johanna noch an einer anderen Stelle. Und wenn Sie eine Gesamtdarstellung der Ereignisse des Ostermorgens nochmal nachverfolgen wollen, wie wunderbar die einzelnen biblischen Berichte dazu zusammenpassen, dann verweisen wir Sie auf eine Datei, die wir unter dem 5. April 2015 auf unsere Homepage gestellt haben. Also schauen Sie einfach bei den Predigten nach 5. April 2015, dann finden Sie dort auch eine Datei, die Sie herunterladen können. Und dort wird nochmal die ganze Harmonie, der gesamte historische Zusammenhang der verschiedenen Osterberichte gezeigt. Dann können Sie das nochmal weiter studieren. Und als die Frauen nun ankommen, finden sie das Grab offen. Was bei ihnen aber nicht Freude auslöst, sondern blankes Entsetzen. Maria Magdalena macht dann offensichtlich auf der Stelle kehrt, um die Jünger gleich zu informieren. Das lesen wir in Johannes 20 am Anfang, am ersten Tag der Woche aber. Johannes 20 kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und berichtet denen drüber. Die anderen Frauen aber laufen nicht gleich weg, sondern gehen näher ran an das Grab. Lukas 24, Vers 3 sagt, sie gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und nur Matthäus. Bevor Matthäus weiter berichtet, fügt er noch eine zusätzliche Information ein, die für uns wichtig ist zum Verständnis. Und Matthäus macht das mit einer für Juden ganz typischen Einschubtechnik. Das ist also typisch für die hebräische Erzählweise, dass man einfach mal einen Einschub macht und etwas kurz mitteilt, was entweder davor liegt oder danach passierte. So ein Beispiel haben wir am Karfreitag gehabt, wo Matthäus plötzlich mal einschob in den Versen 52 und 53, was am Ostersonntag passieren würde, wenn dann die ganzen Heiligen aus den Gräbern rauskommen würden. Und hier nimmt er einen Einschub vor, der berichtet, was kurz bevor die Frauen zum Grab kommen, dort offensichtlich passiert ist. Ein kurzer Rückblick wird eingeschaltet in den Versen 2 bis 4. Und die Grammatik lässt es auch zu, diese Verse vorzeitig zu verstehen. Dann kann man frei übersetzen. Und siehe, bevor die Frauen zum Grab kamen, war ein großes Erdbeben geschehen. Denn der Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hinzugetreten, hatte den Stein weggewälzt und sich darauf gesetzt. Sein Aussehen war wie der Blitz, sein Gewand weiß wie der Schnee, vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Das war vorher geschehen offensichtlich, bevor die Frauen dort ankamen. Und es ist so, wie so oft an besonderen Wendepunkten, wir kennen das, dass Gott einen Boten aus der ewigen Welt schickt. Denken Sie nur an den Weihnachtsbericht. Auch eine kritische Situation in der Heilsgeschichte, und da läuft es genauso. Gott schickt einen Boten, da steht nicht, dass er irgendwelche Flügel oder Pausbäckchen hätte. Da steht, dass das ein Engel war, ein gesandter Bote aus Gottes ewiger Welt. Und so ähnlich wie auf Bethlehems Feld ist es jetzt hier vor den Toren Jerusalems. Und die Wachen, so erfahren wir von Matthäus, haben total geschockt reagiert. Die hatten das Grab ja ordnungsgemäß versiegelt. Es war ein riesiges Höhlengrab. Der Stein, der diese Höhle verschließen musste, kann so bis zu 2 Tonnen schwer gewesen sein. Und die Wachen haben nun die Aufgabe, aufzupassen, dass kein Leichendiebstahl geschieht zum Beispiel. Keine Unregelmäßigkeiten. Wenn etwas schief geht, könnte es sie ihren Arbeitsplatz kosten oder möglicherweise sogar das Leben. Aber nun läuft alles anders als erwartet. Die Wachen sind, wie Matthäus berichtet, erschüttert, überwältigt, traumatisiert. Sie stehen unter Schock, möglicherweise bewusstlos. Man sieht auch nicht jeden Tag einen Engel. Und doch machen diese absichtslosen Zeugen, das werden wir nächsten Sonntag sehen, dann noch ihre Zeugenaussage, nämlich vor den hohen Priestern in Jerusalem. Sie erzählen aufgelöst, was passiert ist, und dann stricken die römischen Soldaten und die jüdischen Priester eine Legende, um das Problem vom Tisch zu kriegen. Und sie verbreiten mal kurz die Lüge, die Jünger hätten einfach die Leiche geklaut. Das sehen wir nächsten Sonntag. Sie sehen, wie real das dazugeht. Das ist keine Sonderwunderwelt. Und es kommt zu dieser eigentümlichen Verschränkung von Diesseits und Jenseits. Zu Weihnachten waren das Engel und Windeln. Da sagt ein Engel, dass da ein Kind in Pampers gewickelt ist. Und hier ist es eben Engel und Wachen. Und dreifach war die Grabstelle gesichert, durch den schweren Stein, durch das römische Siegel und durch diese Wachleute. Und dann schwenkt der Bericht wieder zurück zu den Frauen. Und Matthäus zeigt uns auf eine ganz selbstverständliche, unaufdringliche Weise, warum diese Zeugen glaubwürdig sind. Und gerade heutigen Lesern, die von der Irrationalität der Postmoderne genervt sind, ich glaube, heutige Leser werden dem Matthäus und den ganzen Evangelienschreibern für ihre Sachlichkeit besonders dankbar sein. Wir klagen über postfaktische Zeiten, wo Fakten anscheinend nichts mehr zählen. Hier zählen sie etwas. Und das ist auch noch ein Unterschied zwischen dem Zeugnis des Chicago-Pastors und dem Matthäus. Matthäus redet weniger von Empfindung und persönlichen Dingen, sondern er schildert vor allem äußere Abläufe. Das ist hochinteressant für uns. Und das erste Indiz, was die Glaubwürdigkeit der Zeugen angeht, ist folgendes. Es sind weibliche Zeugen. Also wenn Sie mitschreiben wollen, Indizien für die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Erstens, weibliche Zeugen. Das ist das erste Indiz. Solche Zeugen hätte niemand erfunden und konstruiert. Diese Frauenquote am Ostermorgen. Heute wäre es genau andersrum. Wenn man es heute konstruiert hätte, hätte man gesagt, ja, die Frauen mit ihrer Multi-Option, alle Dinge gleichzeitig wahrzunehmen, das sind die richtigen Zeugen. Heute hätte man die vielleicht erfunden. Damals nicht. Denn damals hatten die Aussagen von Frauen keinerlei juristisches Gewicht. Ihr Wort galt nichts gegen das Wort eines Mannes. Da hätten 10 Frauen kommen können und nur eine Wache hätte sagen müssen, das stimmt nicht, und dann hätten die der Wache geglaubt. Josephus etwa, ein Geschichtsschreiber der Juden, sagt, dass selbst ein von mehreren Frauen bestätigtes Zeugnis keinen Wert hat. Begründung, Josephus, wegen der Dreistigkeit und Leichtfertigkeit ihres Geschlechts. Zitat Ende. Hat Josephus gesagt. Hätte niemals das Neue Testament gesagt. Oder nehmen Sie Celsus, den großen Christengegner des 2. Jahrhunderts, der Maria Magdalena als Zeugin dadurch zu diskreditieren versucht, dass er schreibt, sie war eine hysterische Frau, getäuscht durch Zauberei. Und solche Zeugen erfindet man im 1. Jahrhundert nicht zu apologetischen Zwecken. Das macht sie aber für uns heute als Quelle umso glaubwürdiger. Denn diese Zeugen werden nur aus einem einzigen Grund angeführt. Aus dem Grund, dass es wirklich so war, wie hier geschrieben ist. Das denkt sich keiner aus. Und jetzt können Sie das mal vergleichen mit der Zeugenliste bei Paulus. Die haben wir ja in der Lesung vorgestellt bekommen. 1. Korinther 15. Da sehen Sie, dass bei Paulus die Frauen nicht angeführt werden, aber das liegt nicht daran, dass Paulus ein Frauenfeind war. Wie Paulus zu den Frauen steht, können Sie in Epheser 5 nachlesen, wo er den Männern ins Stammbuch schreibt, sie müssten bereit sein, für ihre Frauen ihr Leben zu opfern. Aber Paulus bringt eine Zeugenliste, in der nur Männer stehen. Das ist die juristische Zeugenliste für die damalige Zeit. Aber Paulus sagt nicht, dass das die ersten Zeugen waren. Also Paulus widerspricht hier mit keiner Silbe dem Bericht über das Zeugnis der Frauen, sondern er fängt so an. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. In 1. Korinther 15, Vers 4. Und dass er begraben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und, wie geht es dann weiter? Dass er dem Kephas, also dem Petrus, erschienen ist, dann nach den Zwölfen. Da steht nicht, dass er dem Petrus als Ersten erschienen ist. Da wird dann einfach die Reihenfolge der Männerzeugen beschrieben. Das stimmt schon. Aber Paulus lässt ausdrücklich Raum dafür, dass das erste Zeugnis das Zeugnis der Frauen war. Weibliche Zeugen erfindet man nicht. Und dann gleich ein zweites Indiz für die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Es waren nicht nur weibliche Zeugen, sondern es waren ungeplante Zeugen. Zweitens ungeplante Zeugen. Die Frauen wollen Leichenpflege betreiben, nicht historische Fakten bezeugen. Und warum werden sie ausgerechnet die ersten Zeugen? Weil sie im richtigen Augenblick zur Stelle waren. Deswegen einfach. Die waren nicht gläubiger als die Jünger. Die suchten auch den toten Jesus. Aber diesen letzten Liebesdienst wollten sie ihm erweisen. Und sehen Sie, es wäre was anderes gewesen, wenn die Frauen oder die Jünger selbst am Ostermorgen vor dem Grab auf der Lauer gelegen hätten. Mit einem großen Proviantkorb, Picknickkorb, ein Blumenstrauß und gewartet hätten, um Jesus wieder unter den Lebenden zu begrüßen, so wie man jemanden vom Flughafen abholt. Sie kannten ja die Grabstelle, sie hätten hingehen können. Das wären sehr absichtsvolle Zeugen gewesen. Da hätte man sagen können, naja, die Jünger haben eben so stark mit Jesus gerechnet, dass sie irgendwann dann doch mal geglaubt haben, dass sie ihn gesehen hatten. Aber genauso war es nicht. Es sind ungeplante Zeugen. Die hatten Jesus abgeschrieben. Einer nach dem anderen hatte Jesus verlassen. Und am Ostermorgen lagen die Jünger eben nicht hoffnungsvoll auf der Lauer vor dem Grab, sondern sie lagen enttäuscht auf ihrem Lager im Versteck. Sie hatten sich zurückgezogen, sie hatten sich verbarrikadiert. Und so werden die Frauen die ersten ungeplanten Zeugen. Und das ist für uns im Nachhinein eine große Hilfe, denn es ist ein weiterer Hinweis für die Echtheit dieses Berichtes. Ist das schön? Die Frauen wollen Leichenpflege betreiben und nicht historische Fakten bezeugen, und es kommt genau anders herum. Ihre Treue ist stärker als ihre Planung, das merkt man auch. Ihre Treue ist stärker als ihre Planung. Denn unterwegs, das erfahren wir aus Markus 16, fällt ihm plötzlich ein, Mensch, wie kriegen wir den Stein weg? Haben wir nicht dran gedacht. Wer rollt uns den Stein von des Grabes Tür weg, fragen sie. Markus 16. Und dann treffen sie dort auf eine Situation, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet sind. Und die Art und Weise, wie der Engel mit ihnen spricht, zeigt, die müssen erst mal selbst überzeugt werden, diese Frauen. Die sträuben sich ganz schön. Die waren nicht leichtgläubig, entgegen dem Verdacht einiger ihrer männlicher Mitchristen. Das muss man ja hier leider auch nochmal vorlesen. Also Lukas berichtet das ohne jegliche Political Correctness. Lukas 24, Vers 9 bis 11. Da erzählen die Männer das schon, und sie sagten von den Frauen, Lukas 24, 9 bis 11, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündeten das alles den Elfen und allen Übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die diesen Aposteln sagten, sie und die Übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Frauengeschichten, sagen die. Fantasie mit ihnen durchgegangen. Und Lukas berichtet das so. Und dann bei den Emmaus-Jüngern nochmal fast das Gleiche. Da unterhalten sich ja die Emmaus-Jünger mit Jesus und berichten das auch nochmal. Lukas 24, Vers 22. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab und fanden sein Leib nicht und kamen. Sie sagten, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen. Haben sie so gar nicht gesagt. Welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt haben. Oh Wunder. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Also Sie merken, das geht genauso zu, wie es heute zuging. Matthäus zeigt uns, die waren alles andere als leichtgläubig. Die waren genauso skeptisch wie wir, die konnten sich das genauso schlecht vorstellen wie wir. Und was macht der Bote? Er fordert die Frauen ausdrücklich auf, hinzusehen und hineinzusehen in das leere Grab, denn dafür hat er auch den schweren Stein weggerollt. Wir müssen das sehr deutlich sehen. Der Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus rauskommt aus dem Grab. Das war nicht nötig, denn Jesus konnte als der Auferstandene durch Räume, durch Türen, durch alles hindurchgehen. Also, wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass Jesus das mühelos konnte. Also der Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus aus dem Grab rausgehen kann, sondern der Stein wurde weggerollt, damit die Frauen ins Grab reingehen konnten. Darum wurde er weggerollt. Hier ist wirklich jedes Detail wichtig. Und dann kommt die erste Hauptinformation des Engels im Vers 6. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann die Erinnerung, wie er gesagt hat, ihr dürftet eigentlich gar keinen Toten suchen, er hat es doch gesagt. Er hat es zum Beispiel dreimal angekündigt in den Leidensankündigungen. Das können Sie nachlesen, Matthäus 16, 21 bis 23 hat das gesagt, Matthäus 17, 22 bis 23 hat das gesagt, Matthäus 20, 17 bis 19 hat das immer gesagt. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Sie werden mich quälen, sie werden mich töten und ich werde am dritten Tag auferstehen. Er hat es doch gesagt, sagt der Engel. Und dann die Einladung, sich zu überzeugen, Tag der offenen Tür, Tag des offenen Grabes, kommt her und seht. Die Frauen sollen näher treten, sich mit eigenen Augen überzeugen, dass es hier keine Leiche mehr gibt, die sie einbalsamieren können. Sie haben sich nicht in eine Grabstelle geirrt, denn hier ist schon der Ort, wo er wirklich gelegen hat, sagt der Engel. Verstehen Sie, das ist wichtig, dass das hier steht. Seht, sagt der Bote. Und das griechische Wort, was dafür sehen steht, horao, meint nicht ein inneres Sehen. So, ich sehe das jetzt so von meinem inneren Auge, weil ich es mir vorstelle. Sondern es meint das ganz normale Hingucken. So wie Sie jetzt auf Ihren Gottesdienstzettel hingucken. Dieses Sehen ist gemeint. Seht hin, schaut hin, guckt, das Grab ist leer. Und so müssen die Frauen mühsam überzeugt werden. Ein Professor aus Erlangen hat mal gesagt, und wenn man eines Tages die Knochen von Jesus finden würde, dann würde es an meinem Glauben nichts ändern. Diese Frauen wussten es besser. Der Glaube der ersten Zeugen war ein Glaube, der von der Tatsache gewusst hat, dass es eben keine Knochen in diesem Grab gab, weil er auferstanden war. Und davon wurden sie überzeugt. Natürlich, das leere Grab ist noch nicht der auferstandene Jesus selbst, aber das leere Grab ist die notwendige Voraussetzung für den auferstandenen Jesus. Noch nicht die hinreichende, aber die notwendige. Und darauf wurden die Frauen gegen alle Erwartungen mit der Nase gestoßen. Weibliche Zeugen, ungeplante Zeugen. Jetzt könnte ein Einwand kommen. Jetzt könnte jemand sagen, na, wer sagt uns denn, dass sie nicht doch eine Einbildung aufgesessen sind, so wie ja zunächst einige ihrer Glaubensbrüder ja auch vermutet hatten. Im Laufe der Jahrhunderte kam dann die Halluzinationshypothese hinzu. Gerd Lüdemann zum Beispiel hat das über Petrus gesagt, aber man könnte das genauso gut auf die Frauen anwenden. Gerd Lüdemann sagt, also die Ostererfahrung nach dem, was da passiert war von Petrus, die müsste man im Anschluss an den Psychologen Jurik Spiegel als ein Trauergeschehen verstehen. So schlägt es Lüdemann vor. Er sagt, Petrus habe sich mit dem Verlust Jesu nicht abfinden können. Und das habe einen Abbau der Realitätskontrolle zur Folge gehabt und er habe nur nach einer Scheinbefriedigung gesucht. Und die Trauerarbeit sei missglückt, weil der Tod der Person so plötzlich erfolgt sei. Und dann habe das mit der Trauerarbeit irgendwie nicht funktioniert. Und bei Petrus sei dann noch das Schuldgefühl wegen seiner Verleugnung dazu gekommen. Und das hätte dann zu einem Wahn- und Wunschdenken geführt. Na, das nenne ich mal eine Erklärung. Wissen Sie, es ist interessant, was Menschen alles zu glauben bereit sind, nur um der Bibel nicht glauben zu müssen. Es ist auf Deutsch gesagt irre. Aber die ganze Einbildungshypothese scheitert an einem dritten Indiz für die Glaubwürdigkeit dieser Zeugen. Es sind nicht nur weibliche Zeugen, es sind nicht nur ungeplante Zeugen, sondern es sind drittens überprüfbare Zeugen. Überprüfbare Zeugen. Schauen Sie mal, man hat zu Recht gesagt, wenn das Grab Jesu nicht leer gewesen wäre, dann hätte sich die Botschaft, dass Jesus Gottes Sohn ist, in Jerusalem keine zwei Tage halten können. Keine zwei Tage. Es wäre den Gegnern der Christen ein leichtes gewesen, diese Sekte der Lächerlichkeit preiszugeben. Keine zwei Tage, sage ich Ihnen. Und auch zum Zeitpunkt, als Matthäus das veröffentlicht, haben viele Zeitzeugen ja noch gelebt. Dieser Text erscheint etwa 35 Jahre nach der Auferstehung. Und es wäre kinderleicht gewesen, dieses Zeugnis zu widerlegen. Warum? Weil die Berichte der Frauen sich eben nicht auf innere Empfindungen bezogen. Da kann man sich gut absichern. Innere Empfindungen kann keiner nachprüfen. Aber sie bezogen sich eben nicht auf innere Empfindungen, sondern auf reale Vorgänge. Und darum waren diese Frauen, verstehen Sie, überprüfbare Zeugen. Von Anfang an, würde man wissenschaftstheoretisch sagen, haben die Christen ihre öffentliche Verkündigung falsifizierbar gemacht. Da würde sich der Wissenschaftstheoretiker Popper freuen.
Weil er sagt, eine Aussage ist nur dann wissenschaftlich relevant, wenn sie falsifiziert werden kann, also wenn sie gegebenenfalls widerlegt werden könnte. Und die Aussagen über die Auferstehung waren falsifizierbar. Es waren überprüfbare Zeugen. Und das ging ja schon auch wenige Wochen nach der Auferstehung dann öffentlich los. Schauen Sie mal, wie Petrus nach Pfingsten seine erste große Predigt in Jerusalem hält. Dort in der Höhle des Löwen, dort, wo Jesus als Volksfeind und Gotteslästerer hingerichtet worden war. Und womit argumentiert Petrus dort in der Höhle des Löwen am Pfingsttag? Schauen Sie nach, Apostelgeschichte 2 steht es, Vers 29. Ihr Männer, Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist mitten unter uns bis zu diesem Tage. Und dann fährt Petrus mit seiner Rede fort und sagt, wenige Verse später in Apostelgeschichte 2, 32, diesen Jesus aber hat Gott auferweckt und dafür sind wir Zeugen. Und Klammer auf, und für den gibt es kein Grab, Klammer zu. Verstehen Sie? Das ist falsifizierbar, das ist öffentlich, das ist überprüfbar. Wer mal in Jerusalem war, hat wahrscheinlich auch die berühmte Grabeskirche besucht. Die ist über der Stelle erbaut, wo mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das echte Grab von Jesus gelegen hat. Das ist stark. Das echte Grab von Jesus. Und zur Zeit Jesu lag diese Grabstelle noch außerhalb der Stadtmauer und gleich daneben lassen sich noch Reste des Golgatha-Felsens erkennen, mittlerweile von einer weiteren Kuppel der Grabeskirche überdacht. Im Gegensatz zu manchen anderen Gedenkstätten in Israel ist diese Grabstelle nicht für die Touristen erfunden worden, sondern durch echte archäologische Erkenntnisse gestützt. Und wissen Sie, ich denke, das ist kein Zufall, dass Gott gerade diese historischen Reste des Grabes bis heute hat bestehen lassen. Warum? Weil dieses Grab nicht die Macht des Todes, sondern die Macht des Lebens erweist, weil es leer war. Jemand hat das sehr treffend gesagt. Er hat gesagt, die ägyptischen Pyramiden sind berühmt, weil sich in ihnen die mumifizierten Körper von früheren ägyptischen Pharaonen befinden. Die Westminster Abbey in London ist berühmt, weil in ihr die Körper englischer Adliger und anderer großer Persönlichkeiten ruhen. Das Grab Mohammeds ist berühmt wegen des Steinsarges und der Gebeine, die es enthält. Das Grab Jesu ist berühmt, weil es leer ist. Und welches Vorrecht haben die Christen, dass Gott uns ein leeres Grab schenkt? Und dann sorgt er dafür, dass dieses leere Grab von glaubwürdigen Zeugen gesehen wird und dass wir es zuverlässig weiterbekommen, gegeben bekommen. Und als historische Zugabe, wenn Sie so wollen, hat Gott uns sogar noch die guten archäologischen Hinweise auf die echte Grabstelle zukommen lassen. Was sind wir gut ausgestattet? Die Zeugen waren also überprüfbare Zeugen. Sie standen, müssen wir uns klar machen, unter einer heilsamen Kontrolle. Neulich stieß ich auf folgenden Vergleich. Die Leute meines Jahrgangs werden sich noch erinnern, Fußball-WM 1974. Damals gewann in der Vorrunde die DDR gegen die Bundesrepublik, also Deutschland gegen Deutschland, durch ein Tor von Sparwasser in der 77. Minute. 1-0. Und viele Augenzeugen dieses Ereignisses, dieses traurigen Ereignisses, leben heute noch. Ich war damals 13, ich erinnere mich noch ganz genau, es war ein trüber Abend. Und ich weiß immer noch, wie ich zu meiner Großmutter gesagt habe, aber Sie können immer noch ins Endspiel kommen, Sie können immer noch ins Endspiel kommen. Und so war es ja dann auch. Also, Zeugen leben noch. Als Matthäus das veröffentlicht, sind höchstens 35 Jahre vergangen. Und jetzt denken wir mal weiter. Was wäre mit dieser Tatsache von 1974 in 500 Jahren? Da sind die Augenzeugen verstorben, also wenn Jesus dann noch nie wiedergekommen ist. Dann sind die Augenzeugen verstorben, die Zeitungen vergilbt. Wir wissen nicht, welche Fernsehbilder möglicherweise dann noch auffindbar sind in den Archiven. Und die Leute werden sagen, da spielen zwei deutsche Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander. Kann es doch gar nicht geben, so ein Quatsch. Aber es war so. Es war so. Alle Einwände können an der Tatsache nichts ändern. Und es ist schon erstaunlich, dass wir trotz des historischen Abstands so viele zuverlässige Dokumente in den Händen halten über die Auferstehung, die in ihrer Entstehung ganz nah dran sind an den Ereignissen selbst. Die sind ja ganz, ganz nah an den Ereignissen der Auferstehung entstanden. 35 Jahre sind nichts historisch gesehen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Vers 7 und 8. Und geht schnell hin, sagt der Engel, und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Das leere Grab ist Zwischenstation, es ist noch nicht Endstation für die Frauen. Und darum müssen sie jetzt weitergehen. Und der Bote gibt ihnen gleich einen Zeugenauftrag nach der Grabbesichtigung. Er sagt wieder, seht und los jetzt. Und dann kommt schon mal die Ankündigung, dass es noch ein Treffen in Galiläa geben wird, also im Norden. Das hatte Jesus seinen Jüngern übrigens schon vor der Kreuzigung angekündigt. Das können Sie nachlesen in Matthäus 26, Vers 32. Hier ist also jedes Indiz wichtig. Matthäus 26, Vers 32, da sagt Jesus, nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Hier in Galiläa, wo Jesus die Jünger gesammelt hatte damals, wollte er sich mit ihnen und dem größeren Kreis der Anhänger nach der Auferstehung noch treffen. Allerdings, ganz wichtig, sagt der Bote nicht, dass Jesus sofort nach Galiläa gehen will oder dass er gar schon auf dem Weg dorthin sei. An diesem Ostersonntag und in den folgenden Tagen wird er seinen Leuten ja zunächst in Jerusalem und Umgebung begegnen. Davon berichten die anderen Evangelisten. Aber dann kommt noch dieses Meeting in Galiläa. Und davon berichtet Matthäus 28 am Ende. Werden wir auch noch sehen, aber nicht heute. Und dann rennen die Frauen los. Sie rennen los in einer Mischung aus Freude und Schrecken, um den Jüngern die große Nachricht zu bringen. Und hier sehen wir ein viertes, was sie zu glaubwürdigen Zeugen macht. Sie sind spontane Zeugen. Spontane Zeugen. Möglicherweise sind sie unterwegs nach Britannien, aber sie legen sich jetzt nicht eine Erklärung zurecht. Sie planen jetzt nicht eine Strategie. Wie können wir das am glaubwürdigsten verkaufen? Sie erklären eigentlich gar nichts, wenn sie hinschauen. Die erklären eigentlich nichts. Sie berichten nur. Sie lassen die Fakten für sich sprechen. Und dann passiert das Entscheidende. Passiert, was auch noch die allerletzten Zweifel ausräumt. Das sind die Verse 8 und 9. Da schreibt Matthäus, und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Und das ist ein letztes Indiz für ihre Glaubwürdigkeit. Sie sind weibliche Zeugen, ungeplante Zeugen, überprüfbare Zeugen, spontane Zeugen. Und fünftens, sie sind Augenzeugen. Augenzeugen des Auferstandenen. Auf dem Weg nach Bethanien wahrscheinlich. Sie wollen den Jüngern dort Bescheid sagen. Und da begegnet Jesus ihnen. Und merken Sie, die erkennen ihn. Die erkennen ihn, die merken, es ist derselbe Jesus, wie der, den die Römer gekreuzigt hatten. Nur eben mit diesem neuen Auferstehungsleib, das werden sie alles noch nicht richtig einzuordnen wissen, aber es ist derselbe Jesus. Und Thomas darf ja bei einer späteren Begegnung dann sogar die Kreuzigungsnarben berühren. Wir wissen nicht, ob er es getan hat, aber er hätte es gedurft. Derselbe Jesus steht vor ihnen. Und dann achten Sie mal drauf, das überliest man ganz schnell, mit welchem Gruß Jesus die Frauen anspricht. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, Friede sei mit euch, hat er manchmal auch gesagt. Sondern er sagt ganz einfach, ich heirate. Seid gegrüßt, heißt es. Hallo, seid gegrüßt. Da steht im Griechischen, ich heirate. Das war der ganz normale, alltägliche Gruß, mit dem man sich auf dem Marktplatz begrüßte. Und Jesus verwendet diesen Begriff hier bestimmt nicht zufällig. Sondern nachdem er die Kreuzigung überstanden hat, nachdem er den Tod und die Sünde besiegt hat, nachdem er seine Macht durch die Auferstehung bewiesen hat, da begrüßt Jesus diese Frauen mit einem schlichten Ich heirate. Wahrscheinlich, weil er ihnen gleich von Anfang an klar machen will, ich bin wirklich da, Leute. Es ist real. Ich bin der anfassbare Jesus. Und so wie ich vor einer halben Woche mit euch den Alltag geteilt habe, so bin ich auch jetzt ganz wirklich da. Ich bin keine Traumgestalt, ich bin kein unnahbares Himmelswesen, das euch aus der Ferne irgendeinen erhabenen Gruß zuwinkt, sondern ich bin da, ich bin bei euch. Und diese Nähe, diese Vertrautheit verleitet die Frauen nun nicht, dass sie Jesus wie einen der ihren behandeln, sondern sie beten ihn an. Sie begreifen, es ist Gottes Sohn. Sie fallen vor ihm nieder, vor Freude, vor Ehrfurcht, vor Überwältigung. Sie umfassen seine Füße. Der Auferstandene hat ein Leib, verstehen Sie? Die greifen nicht ins Leere, als sie nach ihm greifen, sondern sie kriegen seine Füße zu packen. Der Auferstandene hat einen Körper. Und auch bei anderen Begegnungen in den nächsten Tagen hat das Jesus ja immer wieder deutlich gemacht, zum Beispiel in Lukas 24, wo er sich einfach einen Fisch zu essen geben lässt. Seine Auferstehung ist durch und durch leiblich. Für die Juden war das vom Alten Testament her sowieso klar, dass Auferstehung immer auch leiblich sein muss. Jesus ist anfassbar. Und das haben die Jünger und andere dann in den 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt immer wieder erfahren. Und sie haben diese Tatsachen schriftlich festgehalten. Sie haben es zum Teil selber aufgeschrieben, wie Matthäus. Oder sie haben es anderen Leuten gesagt, die es für sie aufgeschrieben haben. Markus war ganz eng mit Petrus zum Beispiel verbunden. Und wissen Sie, da wird Folgendes deutlich. Und ich bitte Sie so sehr, dass Sie das mitnehmen und dass Sie das auch anderen Leuten erklären. Es ist in diesen Berichten nicht so, dass da mal irgendwas wie Auferstehung war. Und dann haben fantasievolle Erzähler das weitererzählt und immer mehr angereichert. Und irgendwann mal hat man das dann aufgeschrieben. Und so entstand dann mit Hunderten von Veränderungen der Bibeltext und diese Legende. So war es definitiv nicht. Es war genau andersherum. Es gab ernstzunehmende Zeugen. Und die Zeugen wurden von den Tatsachen überzeugt. Und die größte Tatsache war der anfassbare Jesus, dem sie als Augenzeugen begegnet sind. Und der hat sie überzeugt. Und dann hat er ihnen den Auftrag gegeben, jetzt geht los, seid meine Zeugen. Und bezeugt das für die ganze Welt, was ihr gesehen und gehört habt. Die Leute müssen es wissen. Sie müssen es wissen, auch in unserem Umfeld. Sie müssen es wissen, dass er wirklich lebt. Und dann kommt nochmal dieser letzte Hinweis auf diese Mitarbeiterkonferenz in Galiläa in Vers 10. Er sagt, und da formuliert Jesus nicht nur meine Jünger, sondern meine Brüder. Verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Damit ist offensichtlich ein größerer Kreis gemeint. Den engeren Jüngerkreis hat Jesus ja noch am selben Tag in Jerusalem gesehen, außer Thomas, der kam eine Woche später dazu. Und dann gibt es dieses Treffen in Galiläa, zu dem mehr als 500 Brüder auf einmal da sind. Das ist die Situation offensichtlich, von der Paulus in 1. Korinther 15 auch schreibt. Diese mehr als 500 auf einmal sehen den Auferstandenen nochmal leiblich. Sie bekommen dort offensichtlich den großen Missionsauftrag. Viele von denen werden Jesus vielleicht nochmal die Hand geschüttelt haben können. Sich nochmal bedankt haben, gesagt, ich habe den Auferstandenen gesehen. Und er lebt wirklich. Er hat Hände, er hat Füße, er hat mit uns geredet. Und die Jünger, Matthäus und Johannes, haben dann die wichtigsten Dinge aufgeschrieben. Und andere aus dem engsten Mitarbeiterkreis haben auch geschrieben. Markus, ganz eng mit Petrus. Lukas, neben einige Ausleger an, war vielleicht sogar schon damals in Jerusalem dabei. Er könnte einer der beiden Emmaus-Jünger gewesen sein. Das ist nicht ganz klar, ist aber eine interessante Vermutung. Jedenfalls stehen wir, liebe Gemeinde des 21. Jahrhunderts, durch diese Berichte, und das ist mir eine so große Freude, Ihnen das heute hier so sagen zu dürfen auch, wir stehen ganz, ganz nahe dran an den Tatsachen jener Tage. Tatsachen. Es sind Berichte von Augenzeugen, die das leere Grab inspiziert haben, die Jesu Füße mit ihren Händen umklammert haben. Die waren ganz nah dran. Und es ist derselbe auferstandene Jesus, der durch diese Zeugen uns überzeugen will, sofern wir es noch nicht sind. Und der dann gesagt hat, geht hin in alle Welt und ruft allen Menschen zu, dass sie mich brauchen und dass ich lebe und dass ich für sie da bin. Und seitdem läuft diese Osterbotschaft um den Globus. Und seitdem haben die Jünger Jesu diese Tatsachen verbreitet. Warum? Weil diese Tatsachen die einzige Antwort sind auf eine andere Tatsache. Und diese andere Tatsache ist das größte Problem, das jeder Mensch hat und das kein Mensch lösen kann. Und diese andere Tatsache lautet, jeder von uns wird sterben. Jeder. Und wenn wir so sterben, wie wir sind, das heißt mit unserer Sünde, dann werden wir keine Chance haben. Wir werden sterben und wir werden, wie die Bibel sagt, und so wie das andere war, was die Bibel sagt, ist auch das wahr, wir werden in die Hölle hineinsterben. Und wir können uns mit keiner Strategie da wegdrücken. Jeder wird diesen Weg gehen. Und dann kommt eben nicht der ewige Schlaf, sondern es kommt die Ewigkeit. Und die Bibel sagt sehr deutlich, in der Ewigkeit wird es zwei Möglichkeiten geben, Himmel oder Hölle. Und kein drittes, Himmel oder Hölle. Das wissen wir von demselben Jesus, der aus dem Grab rausgekommen ist. Und der uns das durch dieselben Jünger gesagt hat. Und darum brauchen wir den Auferstandenen. Weil er der Einzige ist, der uns in den Himmel bringen kann. In die Hölle kommen wir auch ohne ihn. Weil wir dem heiligen Gott so viel schuldig bleiben, an Liebe, an Verehrung, an Vertrauen, an Glaube. Wir müssen nur unser ganz normales Leben ohne Jesus weiterleben. In die Hölle zu kommen ist nicht schwer. Aber der Auferstandene stellt sich uns in den Weg, so wie er sich den Frauen damals in den Weg gestellt hat. Und er ruft uns durch seine Zeugen. Warum willst du in die Hölle rennen? Warum willst du abtreten, bevor du dich zu mir bekehrt hast? warum willst du auf ewig ein Leben, das schlimmer ist als tot sein?
Ich habe die Macht über den Tod, sagt Jesus, und ich habe meine Autorität bewiesen durch die Auferstehung. Und ich will dich retten. Und darum kehr um und lass dir deine Sünde vergeben. Und genau deshalb steht dieser Bibelvers über unserem Zettel aus Offenbarung 1, Vers 18. Da steht ein Satz, den hat der Auferstandene seinem Jünger Johannes diktiert. Und da sagt Jesus, ich war tot, Offenbarung 1, Vers 18, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, sagt Jesus. Er kann uns rauslassen aus der Todesfalle, er kann aufschließen. Er kann uns retten vor der Hölle, vor hoffnungslosem Sterben. Und er kann dafür sorgen, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringen wirst. Und er hat sogar versprochen, dass er uns genauso einen neuen Auferstehungsleib schenken wird, wie er ihn selbst seit Ostersonntag hatte. Paulus konnte das im Auftrag von Jesus schreiben. Unsere Heimat, schreibt Paulus in Philipper 3, also die Heimat der Jesusleute ist im Himmel. Und dann wird Jesus, sagt er, mit seiner umfassenden Macht unseren sterblichen Leib so verwandeln, dass er seinem herrlichen Leib gleich wird. So ein Leib werden sie kriegen. Wenn sie zu Jesus gehören. Sie werden auf ewig bei ihm sein. Lassen Sie uns dem Herrn danken für seine Macht, mit der er diese grauenvolle Macht des Todes besiegt hat. Und lassen Sie uns das unseren Zeitgenossen weitersagen, solange wir sie irgendwie erreichen können. Und es ist nie zu spät, es zu versuchen. Deswegen schließe ich mit einem Erlebnis, das ein lieber Freund hatte aus dem Malachi-Kreis, der mit seiner Frau zusammen, sind auch schon Senioren, einen Seniorenkreis dort in seinem Umfeld in Wuppertal einmal in der Woche durchführt, oder alle 14 Tage, glaube ich, jeweils am Donnerstag, wo sie ganz gezielt Senioren zum Bibellesen einladen und auch versuchen, an Menschen heranzukommen, die dem Glauben noch fernstehen. Und dann berichtet er von einer Gertrud, die mit 84 Jahren zum ersten Mal zu diesem Seniorenfrühstück kam, immer einen weiten Weg von Solingen in Kauf nahm, 7 Uhr losfahren mit dem Bus und dann zigmal umsteigen, bis sie um 9 Uhr im Café ist. Und er sagt, sie war als Kind katholisch erzogen, durch den Einfluss des Dritten Reiches, ist völlig von allem Christlichen weggekommen, war dann Chefsekretärin, hat viel zu tun gehabt mit Buddhismus, Esoterik, Biodynamik, Wahrsagerei, Kartenlesen, das volle Programm. Und dann entdeckt sie diesen Kreis. Und sie sagt, ihr seid irgendwie anders. Ihr habt Antworten, wo die anderen immer nur Fragen aufwerfen. Und sie fängt an, die Bibel zu lesen. Und sie hört und hört und hört. Und dann stirbt Willi im Alter von 90 Jahren. Willi war der Wanderhirte dort in der Truppe. Der hat ein ganzes Leben mit Schafen verbracht. Und dann war er einsam geworden. Seine Frau war verstorben. Seine Tochter war gestorben. Und er sagt, ihr seid meine Familie. Und 2 Jahre vor seinem Sterben bekehrt er sich zu Jesus. Und sagt, ich brauche den guten Hirten. Er hatte Psalm 23 gelesen, Johannes 10 gelesen. Und er sagt, Jesus soll auch mein Hirte sein, ich brauche ihn. Und als er stirbt, der 90-Jährige, der sich mit 88 bekehrt hat, ist sein letztes Wort Jesus. Und die Gertrud kriegt diese Trauerfeier mit, die sie in diesem Café gehalten haben, dann die Nachfeier, weil der keine Angehörigen mehr hatte. Und irgendwann kommt sie dann heraus mit ihrer Frage und sagt, sagt mal, ihr sagt, dass der Willi im Himmel ist. Woher wisst ihr das? Und woher kann ich wissen, ob ich dort ankomme? Ich bete zwar immer mal wieder, aber woher kann ich wissen, ob ich im Himmel sein werde? Und mein Freund sagt ihr, pass auf, ich will versuchen, es dir zu erklären. Als ich meine Frau heiratete, da fragte der Standesbeamte, wollen Sie diese Frau heiraten? Da habe ich ja gesagt. Und er hat gesagt, dann unterschreiben Sie hier bitte. Und seitdem gehöre ich Erika und Erika gehört mir. Und er sagt, du kannst es im übertragenen Sinne genauso machen. Leg dich fest Jesus gegenüber. Sag ihm das doch. Herr Jesus, ich weiß, dass du für mich gestorben bist. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du die Schuld für meine Sünde tragen willst. Und nun möchte ich dich bitten, dass du der Herr in meinem Leben wirst, mir alles vergibst und ich zu dir gehöre. Und dann sagt er noch, weißt du, das kann ich für dich machen, das kannst du nur selber tun. Danke, sagt sie, das habe ich verstanden und fährt nach Hause. Und am nächsten Donnerstag kommt sie wieder ins Café und gibt ihm einen Briefumschlag und sagt, öffne den aber erst zu Hause. Und das macht er dann natürlich ganz gespannt und dann holt er eine Karte raus auf dem Briefumschlag und da steht,
Lieber Eberhard, liebe Erika, ich möchte euch beiden mitteilen, dass ich am Sonntagabend, den 10. Januar 2016, den Herrn Jesus als meinen Herrn und Retter angenommen habe. Gertrud. Und er sagt, ich rufe sie nochmal an und ich kann durchs Telefon ihr strahlendes Gesicht sehen. Und sie sagt, weißt du, seit ich gläubig geworden bin, ist Jesus jeden Tag in meinem Leben. Ich habe all die alten Bilder aus meiner Wohnung rausgetan, die ganzen Sachen von dem Esoterik-Club. Ich bin so froh, dass ich jetzt Jesus gehöre. Verstehen Sie, das ist das Wunder des Auferstandenen. Er lebt. Und er hat Zugang zu Menschen. Und er redet uns an durch sein Wort. Und er ist der Einzige, der uns retten kann und der diese grausame Macht des Todes gebrochen hat. Du kannst ihm vertrauen. Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass das wahr ist. Und wir danken dir, dass du durch die Texte in den Evangelien und auch bei Paulus uns das so real und detailorientiert zeigst, Herr. Dass du alles tust, um uns zu überzeugen. Und danke, dass du der Lebendige bist. Und dass du den annimmst und dass du den hörst, der zu dir kommt. Wir loben dich und wir beten dich an als den auferstandenen Herrn. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.